NDR Info. Echo des Tages.
Und im Studio ist heute Holger Beckmann an einem Spätsommersonntag mit spätsommerlichen Themen. Einem vor allem, und das liegt angesichts der Bundestagswahl in wenigen Wochen, in der Natur der Sache irgendwie, der Wahlkampf in Deutschland. Heute haben die Kanzlerin und der Kandidat das Wort. Sollen es haben, der eine in der ARD, die andere im ZDF. Welche Inhalte die Worte beschrieben haben, dazu gleich mehr in diesem Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Beinahe schon spätsommerliche Tradition haben die Anti-Braunkohle-Proteste im rheinischen Braunkohlerevier inklusive Klimacamp. Ein paar tausend Demonstranten, 1300 Polizisten und eine einigermaßen angespannte Atmosphäre. Dazu hier dann auch der Kommentar nachher. Außerdem der Blick wieder einmal in die Türkei, wo heute bekannt wurde, dass ein Pilger aus Deutschland seit Monaten dort in Haft sitzt. Weshalb er das tut, weiß im Moment niemand genau. Vielleicht ja die türkische Regierung. Aus Spanien kommt die Meldung, dass ein weiteres Opfer den Verletzungen nach den Terroranschlägen erlegen ist. Eine 51-jährige Bundesbürgerin. Und es geht um Hurricane Harvey in den USA, um ein palästinensisches Kunsthaus im Westjordanland, in dem seit heute wieder Ausstellungen stattfinden, und klar um den Sport an diesem Sonntag. Jetzt zuerst aber nach Berlin zur Kollegin Anja Günther. Wir wollen, Anja Günther, über das reden, was einerseits SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Interview der ARD gesagt hat und andererseits natürlich die Bundeskanzlerin Merkel, mehr oder weniger ja parallel im Interview des ZDF. Wenn Angela Merkel ihr Interview überhaupt bereits gegeben hat, denn heute ist ja im Grunde genommen der Tag der offenen Tür im Kanzleramt, und da könnte man sich vorstellen, dass der Zeitplan ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Ist er aber nicht, oder?
Ist er nicht. Die Kanzlerin war pünktlich zum Interview erschienen. Also das ZDF-Sommerinterview, das hat ganz normal stattgefunden, hat gut geklappt.
Und dann möchte man natürlich wissen, was sind die Themen, mit der die Kanzlerin in diesem Sommerinterview aufwarten konnte oder sollte?
Ja, also so sehr viel Neues haben wir jetzt in dem Interview nicht erfahren. Die Kanzlerin hat sich im ZDF-Sommerinterview, wie das so ihre Art ist, ziemlich ruhig und routiniert verhalten, hat ganz gelassen geantwortet auf die diversen aktuellen Themen, also die Bildungspolitik zum Beispiel, die Flüchtlingspolitik, die Zukunft des Verbrennungsmotors und natürlich auch die Bundestagswahl. Was allerdings auffiel, Merkel hat nach wie vor nicht in Angriffsmodus geschaltet. Sie hat ihren SPD-Herausforderer Martin Schulz praktisch gar nicht erwähnt und sie hat ihn schon gar nicht kritisiert. Sie ist auch zum Beispiel der Frage ausgewichen, ob Schulz denn ein guter Bundeskanzler wäre. Merkel hat an dieser Stelle nur darauf verwiesen,
dass ich dieses Amt gerne ausübe und deshalb auch im Wettbewerb mit Martin Schulz stehe. Versteht sich.
Also sie steht im Wettbewerb, sie macht das alles gern, relativ entspannt klang das alles bei Merkel. Bei Martin Schulz im ARD-Sommerinterview, da hat es anders geklungen. Der SPD-Kanzlerkandidat ist ganz klar in Angriffsstellung gegangen. Also er hat den Ton verschärft gegenüber Merkel. Er warf ihr beispielsweise eine Art Abgehobenheit und Blockade vor.
Das hatten wir schon mal. Die Wahlperiode 94 bis 98, die letzten vier der 16 Kohljahre waren, die Jahre der Stagnation und der politischen Agonie, das möchte ich Deutschland ersparen.
Ja, und wie Schulz glaubt, die aktuellen Umfragen noch zu drehen und Kanzler werden zu können, das hat er auch verraten. Er will möglichst viele der unentschlossenen Wähler für die SPD gewinnen. Unentschlossen sind ja den Demoskopen zufolge etwa 46%.
Was ja eine ganze Menge ist. Welche Themen sind es denn dann, die Schulz da rausgegriffen hat? Mit welchen will er diese möglicherweise noch Unentschlossenen überzeugen?
Also er will morgen schon am Montag mit einem ganz wichtigen Thema, wie er sagte, anfangen, nämlich er will ein SPD-Konzept für eine nationale Bildungsallianz vorstellen, für einen Pakt, in dem das Kooperationsverbot von Bund und Ländern bei der Bildung stark gelockert wird. Da sagt er, da hat die Bundesregierung viel zu wenig gemacht. Und Merkel ist natürlich im ZDF gefragt worden, was ist denn eigentlich aus dieser Bildungsrepublik Deutschland geworden, die sie vor vielen Jahren ausgerufen hat. Und da hat die Kanzlerin gesagt, naja, das ist ein Prozess, da gibt es Fortschritte und Rückschritte und wir haben eben ein föderales System. Da fällt es den Ländern schwer, Kompetenzen abzugeben. Also das wird ein Thema sein, das hat die Kanzlerin auch gesagt, dass wir in Koalitionsgesprächen nach der Bundestagswahl unbedingt fortführen müssen.
Ganz kurzes Wort noch, Anja Günther, zum Thema Diesel. Unterscheiden Merkel und Schulz sich da in ihrer Position?
Nein, eigentlich liegen die da ganz nah beieinander. Beide haben gesagt, ja, wir brauchen den Diesel noch einige Zeit, vielleicht sogar Jahrzehnte. Da wollte sich niemand so genau festlegen. Trotzdem brauchen wir alternative Technologien, die wir entwickeln müssen. Aber es gab von beiden ein Ja zur Zukunft des Diesels, zumindest mal so mittelfristig.
Tja, da merkt man doch wieder, die Unterschiede muss man tatsächlich suchen. Die Interviews, die Sommerinterviews von Martin Schulz und Angela Merkel in ARD und ZDF, zusammengefasst und analysiert von der Kollegin Anja Günther in Berlin. Ihnen vielen Dank dafür. Und wir müssen jetzt wieder über die Türkei reden oder besser gesagt davon berichten. Und wieder geht es dabei um das, was das Regime Erdogan dort tut, wie es Widerstand erstickt, Oppositionelle zum Schweigen bringt, Kritiker mundtot macht. Und es gibt dafür ja inzwischen viele Beispiele. Und nun diese Geschichte, von der die Bild-Zeitung erfahren hatte. Da sitzt offenbar ein deutscher Pilger seit 5 Monaten in der Türkei in Haft. Und das weiß keiner derzeit wirklich, weshalb. Es fehlen die bisher in ähnlichen Fällen von türkischer Seite geäußerten Vorwürfe und auch das Auswärtige Amt hält sich bisher bedeckt. Welche Informationen es gibt, dazu jetzt der Bericht von Christian Buttgereit aus Istanbul.
David B. war nach Angaben seiner Familie bereits im November von Schwerin Richtung Jerusalem aufgebrochen. Seine Frau sagte, ihr Ehemann habe seinen jüdischen Wurzeln nachspüren wollen. Zunächst führte ihn sein Weg nach Auschwitz im heutigen Polen, wo seine Großeltern inhaftiert waren, dann nach Bulgarien und schließlich in die Türkei. Freunden zufolge wollte er mit dem Schiff von der Türkei nach Israel übersetzen, doch dazu kam es nicht mehr. Im April wurde David B. in der Türkei festgenommen. Der 55-Jährige befindet sich zurzeit in einer Abschiebeeinrichtung im osttürkischen Erzurum. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, der Mann werde von der deutschen Botschaft in Ankara konsularisch betreut. Sein Fall sei gegenüber der türkischen Seite bereits auf hochrangiger Ebene angesprochen worden. Was ihm vorgeworfen wird, darüber hüllen sich die deutschen Behörden in Schweigen. Die Familie befürchtet, dass ihm möglicherweise ein von der evangelischen Kirchengemeinde in Mecklenburg abgestempelter Pilgerbrief in Schwierigkeiten gebracht hat. Dem Vernehmen nach sitzt David B. jedenfalls nicht aus politischen Gründen im Gefängnis, obwohl es Zeitungsberichten zufolge heißt, mit seiner Pilgerreise habe er auch auf das Schicksal unterdrückter Minderheiten aufmerksam machen wollen. Aus dem Südosten der Türkei habe er Freunden gegenüber von Schwierigkeiten mit der Polizei berichtet. Die Behörden hätten offenbar bezweifelt, dass er als Pilger unterwegs ist und die SIM-Karte seines Mobiltelefons deaktiviert. Möglicherweise war David B. aus Sicht der türkischen Behörden, aber auch der türkisch-syrischen Grenze zu nahe gekommen. Die Türkei versucht dort zu verhindern, dass Ausländer die Grenze überqueren, um sich etwa der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien anzuschließen. David B. ist kein Einzelfall. Nach Angaben von Diplomaten sind in der Türkei mehr als 50 Deutsche in Haft, 10 aus politischen Gründen, darunter mehrere Journalisten, denen Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Die Bundesregierung bemüht sich seit Monaten um deren Freilassung, bisher aber vergeblich.
Christian Buttgereit war das aus Istanbul. Raus aus der Braunkohle, aus dem Abbau, aus der Verbrennung zur Stromerzeugung. Umweltschützer fordern das ja schon seit vielen Jahren. Aber auch eine durchaus lange amtierende rot-grüne Landesregierung in NRW hatte da vergleichsweise wenig bewegt. Rot-grün in Nordrhein-Westfalen ist inzwischen, weiß man, Vergangenheit. Das rheinische Braunkohlerevier zwischen Aachen und Köln allerdings nicht. Der Energiekonzern RWE betreibt 3 große Tagebau und in dem Gebiet gab es umfangreiche Protestaktionen dagegen, wie auch schon in vergangenen Jahren. Diesmal allerdings blieb der Protest der Umwelt- und Klimaschützer insgesamt friedlich. Thomas Wenkert berichtet.
Er ist insgesamt ruhig verlaufen, der Sonntag im rheinischen Braunkohlerevier. Lediglich am frühen Morgen gab es 2 Protestaktionen. 11 Umweltaktivisten besetzten einen Bagger im Tagebau Garzweiler. 3 weitere Braunkohlegegner ketteten sich an ein Förderband im Tagebau Hambach. Beide Aktionen waren nach kurzer Zeit beendet. Mehrere tausend Menschen waren im rheinischen Revier gegen die Braunkohle auf der Straße. Dorothee Häusermann vom Aktionsbündnis Ende Gelände zieht eine positive Bilanz.
Wir sind sehr zufrieden. Also wir hatten jetzt vorgestern und gestern so Tage, wo mehrere tausend Leute unterwegs waren und die Gleise blockiert haben, die Zufahrten Richtung Kraftwerk Neurath. Es war entschlossen, friedlich. Unsere Forderung nach sofortigem Braunkohleausstieg, die wurde gehört und die ist angekommen in der Gesellschaft.
Die meisten Proteste verliefen friedlich. Nur selten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Insgesamt wurden 7 Beamte verletzt. Die Umweltaktivisten kritisierten ihrerseits den Einsatz von Pfefferspray. An den Aktionstagen waren mehr als 1000 Polizisten aus ganz Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Der Aachener Polizeisprecher Paul Kehmen betonte heute, dass die Einsatztaktik der Polizei aufgegangen sei.
So wie es bis jetzt gewesen ist, haben wir Schlimmeres verhindern können. Wir haben verhindert, dass mehrere hundert in den Tagebau eindringen. Wir haben verhindern können, dass Kraftwerke besetzt werden. Und von daher in dieser Richtung gesehen sind wir bislang zufrieden.
Bereits Anfang November werden die Braunkohlegegner wieder zurück ins rheinische Revier kommen. Dann findet in Bonn der Weltklimagipfel statt. Die Aktivisten wollen die Tagebaue besetzen. Für sie zählt das rheinische Braunkohlerevier zu den größten CO2-Produzenten der Welt. Dennoch wird der Stromkonzern an der Braunkohle festhalten, sagt Lutz Kunde, Leiter des Tagebaus Garzweiler.
Es ist im Grunde die gleiche Diskussion, die wir ja immer wieder führen, auch gerade heute Morgen. Ich sag mal, wir stehen hier am Rand des Tagebaus Garzweiler. Es weht kein Lüftchen, die Sonne kommt langsam hoch. Wir sind voll gefordert. Ich kann es einfach nur noch mal sagen, man braucht uns nach wie vor. Wir sind hochflexibel und das wird sich auch im November noch nicht geändert haben.
Das Klimacamp in Erkelenz wird noch bis Dienstag gehen.
Tja, das sogenannte Klimacamp gegen die Braunkohle und die Proteste im rheinischen Revier an diesem Wochenende. Dazu kommt jetzt auch der Kommentar und der kommt vom Kollegen Klaus Schäffer aus Aachen.
Für mich gab es eine entscheidende Szene bei diesen Protesttagen im rheinischen Braunkohlerevier. Mahnwache von Gewerkschaftern am Tagebau Garzweiler. Ein Umweltaktivist diskutiert mit RWE-Mitarbeitern. Konträr, aber sachlich. Klar wisse er, dass die Braunkohlekraftwerke nicht auf der Stelle abgeschaltet werden können, sagt der junge Mann. Aber es gehe darum, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist gelungen. Anders als nach den G20-Protesten von Hamburg reden wir heute in Deutschland nicht über Gewalt, sondern über das Thema, um das es geht. Wie lange brauchen wir die Braunkohle noch als heimischen, stets verfügbaren Energieträger? Können wir Kraftwerke sofort abschalten? Sollen sie im rheinischen Revier noch bis 2045 Strom erzeugen, so die bisherigen Vereinbarungen? Oder schaffen wir den Ausstieg bis 2030, wie es die Grünen fordern? Dass diese sachliche Debatte läuft, ist der Vernunft aller Beteiligten zu verdanken. Natürlich haben die Demonstranten des Aktionsbündnisses Ende Gelände Gesetze gebrochen. Sie haben Gleisanlagen blockiert und so den Kohlenachschub für die Kraftwerke unterbrochen. Aktivisten sind auf Braunkohlebagger geklettert und in Tagebaue eingedrungen. Illegale Aktionen, denen der Rechtsstaat nachgehen wird. Hausfriedensbruch, Nötigung. Keine schweren Verbrechen, aber sie gehören verfolgt und geahndet. Die Demonstranten wissen das. Sie nehmen die Verfahren in Kauf, weil für sie die Sache Klimaschutz das wert ist. Ich respektiere das, obwohl ich diese Haltung nicht teile. Illegale Aktionen bergen stets die Gefahr in sich, in Gewalt umzuschlagen. Vor 2 Jahren, bei den letzten großen Braunkohleprotesten im Rheinland, war das so. Dass es diesmal anders kam, lag auch daran, dass Polizei und Kraftwerksbetreiber RWE sehr auf Deeskalation geachtet haben. Die Beamten ließen vieles laufen. Polizeisperren gab es, ja. Es gab aber nicht den Versuch, den Vormarsch zu den Kraftwerken oder Bahngleisen gewaltsam aufzuhalten. Besetzte Gleise wurden geräumt, alles aber so vorsichtig wie irgend möglich. Und auch der RWE-Werksschutz hielt sich auffallend zurück. Auch das anders als vor 2 Jahren. Insofern gehen für mich alle als Gewinner aus diesen Braunkohle-Protesttagen. Die Klimaschützer haben glaubwürdig für ihre Sache demonstriert. RWE und Polizei haben angemessen reagiert. Im Sinne einer sachlichen Debatte über die Zukunft der Braunkohle ist das ein optimales Ergebnis. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Denn die nächsten Aktionstage stehen bereits bevor. Anfang November, wenn in Bonn der Weltklimagipfel tagt, will Ende Gelände wieder ins Rheinland kommen.
Klaus Schäffer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Terror von Barcelona und Cambrils hat in Europa die Wunden wieder aufgerissen, die es durch die vielen Anschläge islamistischer Extremisten in den vergangenen Jahren ja längst gibt. Über 100 Menschen wurden in diesem Fall verletzt und die Zahl der Todesopfer ist heute auf 14 gestiegen, denn eine 51-jährige Frau aus Deutschland erlag ihren Verletzungen. Gestern haben die Menschen in Barcelona noch einmal Flagge gezeigt gegen den Terror und seine Fratze.
No think poor, das ist längst das Motto von Barcelona geworden. Zu Deutsch, ich habe keine Angst. Der Spruch hallte durch den Passeig de Gracia, der Prachtstraße von Barcelona. Und er stand auf dem großen weißen Transparent, das die Demonstranten vor sich her trugen. Es ist schwer, ohne Angst zu leben, aber das Leben muss weitergehen. Die Angst ist in uns, wie eine Art Psychose. Aber wir müssen nach vorne schauen. Es tut mir weh, dass es in meiner Stadt passiert ist. Wir sind sehr traurig. Alles, was hier geschehen ist, die vielen Toten,
das tut einem in der Seele weh. Ich bin hier, um zu zeigen, dass ich den Terrorismus ablehne und die Attentate verurteile und um den Opfern meine Anteilnahme zu zeigen. Manche wollten auch Dankbarkeit zeigen, den Polizisten und Rettungskräften, die nach den Anschlägen im Einsatz waren. Sie führten die Demonstration an. Viele Zuschauer applaudierten ihnen spontan. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau hatte ihnen schon zuvor im Namen der Stadt gedankt. Ihr habt euer Bestes gegeben. Ihr habt Leben gerettet und eine sehr heikle Situation unter Kontrolle gebracht. Unter den Demonstranten waren auch Angehörige von Opfern und Vertreter des öffentlichen Lebens, allen voran Spaniens König Felipe VI. Für ihn war es die erste Massendemonstration. Auch Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy war mit dabei. Die beiden wurden aber nicht nur freundlich begrüßt. In den Applaus mischten sich auch Pfiffe. Viele in Katalonien wollen die Unabhängigkeit von Spanien. Die Regionalregierung möchte in wenigen Wochen eine Volksbefragung dazu abhalten. Das sorgt derzeit für viel Ärger. Aber trotz aller politischer Querelen, für die meisten Demonstranten sollte von der Plaza de Catalunya ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Auf der Bühne las eine Schauspielerin ein gemeinsames Manifest vor, zusammen mit der Sprecherin einer interreligiösen Stiftung. Sie werden es nicht schaffen, uns zu spalten, denn wir sind nicht allein. Wir sind Millionen von Menschen, die Gewalt ablehnen und die das friedliche Zusammenleben verteidigen, ob in Barcelona, Manchester, Berlin oder Kabul. Katalonien ist eine Region Spaniens, in der besonders viele Muslime leben. Die meisten der Attentäter kamen aus der Kleinstadt Ripoll. Auch dort haben sich viele Menschen versammelt, um gegen den Terror zu demonstrieren. Eine junge Frau tritt dort auf die Bühne. Sie heißt Hafida Ukabir und ist die Schwester von zweien der Terroristen. Unter Tränen sagt sie:
No al terrorismo, no a la violencia y sí a la paz.
Nein zur Gewalt, nein zum Terrorismus, ja zum Frieden. Und da brandet es wieder auf, das Noting Poor. Ich habe keine Angst.
Der Protest gegen den Terror in Barcelona, ein Bericht war das von Marc Dugge. Das katholische Bistum Mainz hat mit dem heutigen Tag ein neues Oberhaupt. 15 Monate lang hatte man ohne auskommen müssen, nachdem der frühere Kardinal Lehmann verabschiedet worden war. Sein Nachfolger heißt nun Peter Kohlgraf. Er ist heute in einem Weihegottesdienst in sein neues Amt eingeführt worden. Aus Mainz Dominik Lippe.
Noch ist das neue Amt für Peter Kohlgraf sehr ungewohnt. Das gibt er am Ende seines Gottesdienstes selbst zu. Besonders mit dem Bischofsstab, den ihm der Kölner Erzbischof Wölki geschenkt hatte, muss er sich noch anfreunden.
Ich muss noch ein bisschen mit ihm gehen lernen. Sie haben es gemerkt, wenn mich der Hamburger Erzbischof nicht zurückgehalten hätte, wäre ich in gut 10 Minuten durch den Dom gewesen. Das braucht noch ein bisschen Übung.
Ausgestreckt auf dem Boden lag Peter Kohlgraf zu Beginn seiner Weihe. Schon als er in Köln Priester geworden war, sei das der bewegendste Moment gewesen. Als neuer Bischof noch einmal mehr. Sein Vorgänger, der im Bistum Mainz sehr beliebte Kardinal Lehmann, leitete die Zeremonie und nahm Kohlgraf auch das Weiheversprechen ab.
Bist du bereit, für das Heil des Volkes unablässig zum allmächtigen Gott zu beten und das hohe priesterliche Amt untadelig auszuüben?
Mit Gottes Hilfe bin ich bereit.
Und auch die Mainzer erwarten viel von ihrem neuen Bischof.
Er macht einen sehr guten Eindruck und hat Ansichten, die also nicht weltfremd sind, sondern weltoffen.
Also der Alte hatte einen sehr guten Ruf.
Aus dem großen Erbe seines Vorgängers herauszutreten, das wird für den neuen Bischof Kohlgraf eine echte Aufgabe sein. In seiner Predigt appellierte Lehmann auch nochmals, dem Amt demütig zu begegnen.
Das Bischofsamt ist nicht zur persönlichen Ehre gegeben, sondern es ist eine Aufgabe. Und der Bischof ist nicht da, zu herrschen, sondern zu dienen.
Als Kohlgraf dann im Besitz seiner Insignien, des Rings, des Stabes und der Mitra, also der Kopfbedeckung, auf seinem Bischofsstuhl saß, brandete im Mainzer Dom Beifall auf. Kohlgraf selbst hatte sich gut auf sein Amt vorbereitet, die Worte wohl überlegt. Ein Angriff auf gesellschaftliche Fehlentwicklungen war das, womit er erste Akzente setzen wollte.
Sich wirklich einzumischen in eine Gesellschaft, die oft, aber auch unmenschliche Züge hat. Und da wirklich etwas von dieser Menschlichkeit Gottes auch reinzubringen. Das war eigentlich mein Appell, nochmal in einem Satz zusammengefasst.
Auch eines der großen Probleme der katholischen Kirche, nicht nur in Mainz, der Priestermangel. Den will Kohlgraf lösen, indem normale Mitglieder in Zukunft auch Gottesdienste leiten. Bevor er das umsetzt, beginnt für ihn ab Montag aber erst einmal der Alltag.
Ich stehe auf, frühstücke. Erstmal wasche ich mich, dann frühstücke ich und dann gehe ich ins Büro und dann werden Akten bearbeitet und ganz viel, was anliegt.
Das Bistum Mainz hat einen neuen Bischof, Peter Kohlgraf. Er kann und muss jetzt zeigen, zu was er mit Gottes Hilfe fähig ist.
Und aus Mainz war das ein Bericht dazu von Dominik Lippe. Als hätte Amerika nicht genug Probleme im Moment. Jetzt ist es allerdings nicht der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten selbst gewesen, der wieder neue Schwierigkeiten macht. Jetzt ist es Hurricane Harvey. Wahre Regenfluten hat er mit sich gebracht, vor allem über der Stadt Houston. Martina Butler berichtet aus den USA.
Das Wasser steht zum Teil hüfthoch in den Straßen von Houston. Autos versinken in den Fluten. Der Notruf 911 war schon mitten in der Nacht überlastet. Sintflutartiger Regen über Teilen von Texas. Und der ist noch lange nicht vorbei, erklärt der Meteorologe des Fernsehsenders ABC.
Verheerende Überflutung. Der Sturm wird sich nicht groß bewegen in den nächsten Tagen. Am Freitag hat er immer noch eine Geschwindigkeit von rund 50 Stundenkilometer. Und dann ist er immer noch über Texas.
Dadurch, dass sich Harvey so sehr abgeschwächt hat, kommen nun die massiven Regenfälle in der Region runter. Flüsse schwellen an, die Pegel der Entwässerungskanäle steigen und es gab mehrere Touchdowns von Tornados, die eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Einige Gegenden werden bald nur noch per Boot erreichbar sein. Offiziell gibt es bisher 2 Tote, doch noch mehrere Dutzend Menschen werden vermisst. Der Chef der US-Katastrophenhilfe FEMA, Brock Long, erklärt das Ausmaß des Sturms.
Das ist nicht mit Katrina vergleichbar. Jeder Sturm ist anders. Es ist ein Sturm, wie ihn die USA noch nie gesehen haben. Angefangen als Hurricane der Kategorie 4 mit Sturmfluten und nun ist es eine Gefahr für mehrere Tage im Inland mit sintflutartigen Regenfällen.
An der Küste, wo der Hurricane an Land gekommen ist, beginnen die Bewohner aufzuräumen. Eingestürzte Häuser, umgeknickte Bäume. Viele Menschen stehen vor dem Nichts, so wie Amanda Evans.
We have nothing left.
Immer noch sind rund 300.000 Menschen ohne Strom und es kann noch Tage dauern, bis sich das ändert. Der Stromversorger ERCOT erwartet, dass noch mehr Menschen bald im Dunkeln sitzen wegen des heftigen Regens in der Gegend von Houston. Die Behörden in der viertgrößten Stadt der USA haben die Bewohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Sie sollten sich, wenn nötig, nicht auf ihren Dachboden, sondern aufs Dach retten, damit sie aus der Luft geborgen werden könnten. Der Notstand wurde ausgerufen. Brock Long ist sich sicher, dass die Behörde für Katastrophenhilfe jahrelang vor Ort zu tun haben wird. Harvey sei ein Meilenstein.
FEMA is going to be there for years. This disaster is going to be a landmark event.
Und mit dem Wasser kommt ungebetener Besuch. Die Behörden warnen davor, dass Alligatoren auch höher gelegene Ecken suchen und in Einfahrten oder auf Terrassen auftauchen könnten.
Also auch das noch. Martina Butler berichtete. Wir gehen nach Nahost. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern ist ja in den vergangenen Monaten durchaus wieder aufgeflammt, schärfer geworden. Man denkt an die Bilder vom Tempelberg in Jerusalem. Jetzt aber soll nicht dieser Konflikt im Mittelpunkt stehen, sondern ein Museum im palästinensischen Westjordanland, in der Westbank also, das bisher überhaupt nicht als solches genutzt worden ist. In den vergangenen 12 Monaten stand es leer. Irgendwie auch ein Symbol dafür, dass bei den Palästinensern kaum Kräfte bleiben für kulturelle Dinge. Heute allerdings ist nun die erste Ausstellung dort eröffnet worden. Informationen dazu von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Und die beginnen akustisch.
Im palästinensischen Museum beginnt die Kunst bereits auf dem Parkplatz. Eine Klanginstallation erinnert an längst vergangene Zeiten am Damaskustor in Jerusalem. Dort riefen die palästinensischen Busfahrer die Namen ihrer Zielorte aus, Orte, von denen manche heute unerreichbar geworden sind. Jerusalem steht im Zentrum der Ausstellung. Für die Kuratorin Rim Fada war das eine ganz bewusste Entscheidung.
It means a lot to all Palestinians, not here and everywhere.
Jerusalem bedeutet den Palästinensern viel, nicht nur hier, auf der ganzen Welt. Viele von uns können Jerusalem aber gar nicht erreichen. Ich selbst habe ein Jahr lang an der Ausstellung gearbeitet. Die Israelis haben mir in dieser Zeit nicht erlaubt, die Stadt zu betreten. Mit dieser Ausstellung wollen wir Jerusalem in die Herzen und Köpfe, in die Seelen der Palästinenser bringen. Seit 50 Jahren hält Israel den Ostteil Jerusalems besetzt. Viele Palästinenser aus dem Westjordanland dürfen die Stadt nicht betreten. Israel begründet das mit der Angst vor Ausschreitungen und Terroranschlägen. Das palästinensische Museum befindet sich in der Universitätsstadt Bir Zeit im Westjordanland, etwa 25 Kilometer nördlich von Jerusalem. Die Ausstellung Jerusalem lebt zeigt rund 50 Werke, die meisten stammen von Palästinensern. Viele Werke sind hochpolitisch und enorm plakativ. Ein junger Künstler aus Jerusalem fotografierte israelische Siedlungen, die im besetzten Westjordanland liegen und Jerusalem umgeben. Er montierte sie zu einem 360-Grad-Foto. Der Besucher hat das Gefühl, eingekesselt zu sein.
Globalization starts in Jerusalem. And this is where it fails.
Die Globalisierung ist in Jerusalem entstanden, sagt die Kuratorin Fada. Gleichzeitig versagt die Globalisierung aber genau dort. Die Idee, dass Jerusalem der Geburtsort der Vielfalt ist, der Heimatort mehrerer Weltreligionen, ist gescheitert.
That this is the anchor place to world religions.
Als gescheitert sahen manche auch die Eröffnung des Palästinensischen Museums im Mai 2016. Als der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas damals das Museum eröffnete, gab es gar keine Ausstellungsstücke. Der Vorstand des Museums hatte sich zuvor mit dem früheren Direktor überworfen. Eine geplante Ausstellung wurde wieder abgesagt. Die Folge: monatelanger Leerstand. Fast 20 Jahre hatten die Planungen gedauert. Die Kosten von 25 Millionen Euro wurden von einer palästinensischen Stiftung finanziert. Den futuristischen Bau entwarf eine irische Architektenfirma. Er bietet eine spektakuläre Aussicht auf das Westjordanland und bis zum Mittelmeer. Mahmoud Hawari ist stolz auf das Museum. Er ist der neue Direktor und hat kein Problem damit, dass das Gebäude so lange leer stand. Viel wichtiger sei doch, wie schnell er und seine Kollegen eine neue Ausstellung auf die Beine gestellt hätten. Dieses Projekt ist für die Palästinenser sehr wichtig. Es gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Dass wir ein Museum von Weltrang eröffnen können, ist eine wichtige Leistung. Wir wollen als Palästinenser Teil der weltweiten Kulturszene werden. Wir wollen zeigen, dass unsere Kunst und Kultur lebendig sind und dass wir uns nicht verstecken müssen.
And we are not shy of it.
Mit Besuchermassen aus aller Welt rechnen die Verantwortlichen aber nicht. In den nächsten Wochen soll die Ausstellung zunächst einmal palästinensischen Schülergruppen gezeigt werden.
Ein Bericht war das aus dem Westjordanland von Benjamin Hammer. Und jetzt ist der Kollege Christian Schulze im Studio aus unserer Sportredaktion. Christian, heute schon zweiter Bundesligaspieltag und aktuell läuft da die Begegnung Hannover und Schalke. Wie sieht es denn da aus?
0:0 zur Halbzeit, der aktuelle Spielstand. In ein paar Minuten geht's weiter und in den ersten 45 Minuten war das ein durchaus ruppiges, ein umkämpftes Spiel mit vielen Unterbrechungen, mit vielen Zweikämpfen und unter dem Strich Hannover etwas besser. Also es gab auch ein leichtes Chancenplus für den Aufsteiger. Ralf Fährmann im Tor von Schalke 04, der hatte etwas mehr zu tun, aber so richtig brandgefährlich wurde es auch nicht. Daher eben noch keine Tore, verspricht Spannung für Halbzeit 2. Beide Teams sind ja mit einem Sieg gestartet. Ja, und nicht nur sportlich ist dieses Duell heute richtig interessant. Gleich im ersten Heimspiel nach dem Aufstieg treffen nämlich die Hannovermacher Manager Horst Held und Trainer André Breitenreiter auf ihren Ex-Verein, auf Schalke 04. Dort waren sie zusammen ja nicht so erfolgreich. Erfolgreich aber im ersten Sonntagsspiel RB Leipzig. Der Vizemeister hat den ersten Saisonsieg gefeiert. Im Heimspiel gegen den SC Freiburg lag Leipzig zur Pause zurück, siegte am Ende aber deutlich mit 4:1.
Ist also wieder einiges los in der Bundesliga. Schauen wir eine Liga tiefer. Was war am Nachmittag in der zweiten los?
Da war der Westen los. Also drei NRW-Clubs haben gespielt und das durchaus erfolgreich. Also Fortuna Düsseldorf feierte beim SV Sandhausen einen Last-Minute-Sieg. Das 2:1, das fiel erst in der Schlussminute und dadurch ist Düsseldorf jetzt nach 4 Spieltagen neuer Tabellenführer. Die Fortuna löst Arminia Bielefeld ab, denn Bielefeld blieb zwar auch heute am 4. Spieltag ungeschlagen, konnte aber bei Union Berlin erstmals nicht gewinnen. Trotzdem, das 1:1, ein gutes Ergebnis. Das findet dann übrigens auch Trainer Jeff Sabine.
Wir sind immer noch das Überraschungsteam und doch, wenn man hier einen Punkt holt gegen einen absoluten Top-Favoriten, dann zeigt das doch, dass einiges möglich ist und das haben wir heute bewiesen und jetzt können wir super mit viel Freude in die Länderspielpause.
Na und Jubel gab es heute vor der Länderspielpause auch beim VfL Bochum. Endlich, werden sie dort sagen. Gegen Dynamo Dresden gelang der erste Sieg der Saison. 3:2 der Endstand und auch hier übrigens das Siegtor erst ganz kurz vor Schluss.
Spannend muss ja sein. Seit heute haben die Sonntage auch für die Formel-1-Fans wieder einen Sinn, kann man sagen. Sommerpause ist vorbei. Wie lief der große Preis von Belgien?
Das war wirklich ein spannendes Rennen. Also die beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die haben sich da ein ordentliches Duell auf der Straße geliefert. Am Ende hatte dann Hamilton die Nase vorn, erreichte als erster das Ziel und gewann in Spa. Vettel zwar direkt dahinter, aber trotzdem. Also der Deutsche, der verliert so ein bisschen an Vorsprung in der WM-Gesamtwertung. Dort ist Vettel noch an der Spitze, aber jetzt sind es nur noch 7 Punkte, die Hamilton hinter ihm liegen. Also auch da ein spannender Zweikampf bei nur noch 8 Rennen, die dann auszutragen sind. Und nächsten Sonntag geht es direkt weiter. Dann hat Vettel mit Ferrari Heimspiel in Italien.
Also in Belgien war die Formel 1 zu Gast. In unserem anderen Nachbarland, in den Niederlanden, die Hockey-Elite. Schlusstag bei der EM. WM in Amsterdam. Gab es noch eine Medaille für die deutschen Männer?
Nee, leider nicht. Also auch die Männer haben, wie die Damen, gestern ihr Spiel um Platz 3 verloren. 2-4 hieß es im kleinen Finale gegen England. Ja, und das ist jetzt eine ganz unerfreuliche Premiere. Also bisher holte bei einer EM immer mindestens ein deutsches Team eine Medaille. Also diesmal dann gehen sowohl die Männer als auch die Damen leer aus. In beiden Fällen heißt der neue Hockey-Europameister übrigens Niederlande. Also die haben ihr Heimturnier beide gewonnen.
Ja, und das ist aus niederländischer Sicht ja auch nicht zu verachten. Der Sport war das mit Christian Schulze in diesem Echo des Tages.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.